Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Hallihallo, ihr Lieben. Der literarische Salon hat seine Schwingtüren zu Episode 105 geöffnet. Und ich fürchte, wir reden heute vorwiegend über den ganzen Rest. Naja, zumindest am Anfang. Aber bevor wir damit anfangen, stelle ich mich nochmal kurz vor. Ich bin Karin in Berlin und ich habe schon jemanden schnauben gehört und ich schätze, das wird...
Ja, das ist Christian in Berlin, der wieder nicht an sich halten konnte. Aber wenn du auch so einen Knaller raushaust... Meine Ausschläge sind ja heute wieder extrem niedrig. Was ist denn da los? Warte mal, da muss ich doch mal. Meine oder deine?
Also meine sind hier tippitoppi.
Was mache ich denn hier? Was habe ich denn hier schon wieder gemacht? red mal weiter, Karin. Du darfst ja, also ausnahmsweise
mal. Ich darf ausnahmsweise mal. Frau Müller ergreift das Wort. Also wir haben nachher, also wir haben jetzt einiges an Vorgeplänkel vor euch, ihr Lieben. Aber wenn das vorbei ist und vielleicht ist der Christian dann so nett und setzt eine Kapitelmarke, dass ihr, wenn ihr unser Gelabere nicht ertragt, dass ihr dann direkt zum Interview vorspringen könnt.
Weil das mache ich doch sowieso.
Ja, Entschuldigung, jetzt bist du aber sehr laut hier. Jetzt habe ich mir gedacht, was ist jetzt hier in meine Ohren reingesprungen? Hilfe. Ihr habt es mitgekriegt, Christian ist wieder da. Er wird eine Kapitelmarke setzen, wenn dann demnächst unsere Gästin das Wort ergreifen wird, aber dazu später mehr, zumal sie sich dann auch selbst vorstellt. Das wird die Autorenkollegin und Sprechtrainerin Helena Wagenschütz sein. Ja, und sie wird uns, da kann ich auch gleich schon mal was sagen, sie wird uns Sprechnachhilfe geben. Also mir jedenfalls. Christian braucht ja sowas nicht.
Also ich habe mir schon mal sagen lassen, dass ich dazu neige, zu schnell werden zu wollen beim Lesen. Und ich neige ebenfalls dazu, nicht nur Podcasts, sondern auch Bücher, die ich höre, am liebsten mit 1,75 zu hören, weil alles andere mir zu langsam ist.
Ja, ihr könnt ja mal erzählen, ob ihr unseren Podcast auch bei übertrieben schneller Geschwindigkeit hört, weil das wäre ja dann, würde sich ja Christian vermutlich anhören wie, oder ich ja auch, ich quatsche ja ehrlich gesagt auch ziemlich schnell und ziemlich wirr, merke ich gerade schon wieder. Also schafft ihr das bei erhöhter Geschwindigkeit? Lasst es uns mal wissen. Also ich persönlich höre Podcasts immer bei akkurat richtig korrekter Geschwindigkeit, weil mich alles andere dann nervt, weil sich das dann irgendwie komisch anhört.
Siehst du? So ist jeder wieder anders.
Ja, so ist es. Was liegt denn so bei dir, Christian? Wir haben ja jetzt länger nicht mehr miteinander geredet. Also wir
tatsächlich,
haben mal ein bisschen vorproduziert. Und
richtig.
Deswegen.
Ich habe dann auch so gedacht, Mann, was machen wir denn heute eigentlich? Ist es so lange her, dass wir uns drüber unterhalten haben? Also wenn du mich nach meinem aktuellen Befinden fragst, dann kann ich, dann wirst du... sagen wir mal so, die Überarbeitung des zweiten Manuskripts ist momentan ein Highlight für mich.
Oh.
Das dürfte dir jetzt alles sagen, oder?
Ja. Ach du Scheiße. Was ist denn los?
Wo soll ich anfangen? Nummer 1 verkauft sich eher nicht. Ist auch ein...
An mir liegt's nicht, das möchte ich jetzt erwähnen.
Nein. Also an dir liegt's
definitiv
nicht. Ich
habe alles gegeben.
Du hast wirklich alles gegeben. Was mir immerhin Newsletter-AbonnentInnen beschert hat, denn kaum, dass dein Newsletter draußen war, habe ich da eine gewisse Erhöhung der Schlagzahl sozusagen bemerken können. Vielen Dank dafür.
War mir ein Vergnügen. Und ein Bedürfnis.
Ja, dann kommt nebenbei noch, dass ein ja eigentlich von mir sehr geschätzter Dienstleister, über den ich meine ganzen technischen Geräte hier so nicht beziehe, sondern ja miete in irgendeiner Form, momentan so dermaßen Schwierigkeiten hat, dass ich darum bangen muss, dass irgendwann womöglich einer hier vor der Tür steht und mir die Dinger aus der Hand reißt, weil die nicht in der Lage sind, Geld von mir abzuziehen und mir stattdessen immer Drohbriefe schreiben.
Das ist ja charmant.
Ja, blöd ist auch, dass man die im Prinzip nicht erreicht, weil ein Telefon haben sie nicht. Also sowas wie eine Hotline, wenn du denen eine Mail schreibst, dann kommt, nee, wir haben momentan so viel zu tun, wir können leider keine Mails beantworten. Und wenn du dann versuchst, in den Chat reinzugehen, der ja, na, sagen wir mal, modern und sonst wie was irgendwie ist, dann kommt also allenfalls so nach dem Motto, na, wenn du Glück hast, dann antworten wir innerhalb von 5 Tagen. So.
Und großartig.
Ich stehe dann immer da und sehe bloß fehlgeschlagen, fehlgeschlagen, fehlgeschlagen. Ja, scheiße. Also,
Hast du es schon mal mit so irgendwie Telegram oder sowas?
Den gibt's ich ja habe nicht mehr. Der Geschäftsführerin einen analogen Brief geschrieben. Aha. Und bin jetzt mal gespannt.
Das wäre so die nächste so irgendwie ja, Brieftaube nächste Eskalationsstufe.
Ich habe schon überlegt, ob ich, weil die ja in Berlin sitzen, ob ich einfach mal hinfahre, aber da wirst du ja nicht vorgelassen im Prinzip. Also ja, ich bin echt mal gespannt, ob sich da irgendwie was tut. Immerhin haben sich jetzt kurz vorm Wochenende haben sich dann plötzlich zwei Menschen bei mir gemeldet, von denen eine meinte, mir ja schon längst geschrieben zu haben. Nur kann ich das, was sie angeblich geschrieben hat, nirgendwo sehen. Aber egal, der habe ich daraufhin dann wiederum geantwortet und nun warte ich auf ihre Antwort, die mir dann tatsächlich mal die Fragen beantworten würde, die ich so habe. Aber ja, das steht auf einem anderen Blatt.
Also liebe Leute, falls es demnächst keine Fortsetzung von diesem Podcast gibt, dann liegt es daran, dass Christian im Knast sitzt. Weil er verhaftet wurde, ja. weil er seine Mietschulden bei seinem Luxus-Hardware-Dealer nicht begleichen konnte.
Ja, ja.
Aus technischen Gründen.
Aus technischen Gründen. Mann. Das ist wirklich, ja. Ich bin echt ein Fan davon, Dinge nicht zu kaufen, weil ja, wenn man sie dann doch mal irgendwie vielleicht merkt, ich bräuchte doch was anderes, dann musst du ja eben dieses ganze Geraffel wieder verkaufen oder du hast es hier rumzustehen und das ist es ja nicht der Sinn der Sache. Nee. Das kann ja im Prinzip wunderbar noch jemand anders gebrauchen und deswegen miete ich ja so gerne, ja, weil das wird dann direkt wieder in den Kreislauf gepackt und alles. Das ist gut, aber es funktioniert halt nur so lange, wie es funktioniert.
Ja, ich habe ja jetzt auch gerade ein kleines Technik-Desaster hinter mir. Ich habe mir ein neues Handy besorgt.
Ach, ich habe das gemerkt, ja. Ich wurde nämlich darauf hingewiesen, dass ich ein unbekanntes Gerät an dem Instagram-Account angemeldet hätte. Und da dachte ich mir, das wird hoffentlich Karin gewesen sein.
Ja, das war Karin. Weil das Vorgänger-Handy, also das ist jetzt das dritte Handy innerhalb von 2 Kalenderjahren, das ich mir kaufen musste. Weil das erste davon hat der Hund innerhalb kürzester Zeit geschrottet, indem er reingebissen hat und irgendwie mit Glasfront und Glasrückseite und so weiter, das mochte das Handy nicht. Dann habe ich mir das identische Modell als Refurbished-Version gekauft, also sprich general überholt, gebraucht. Genau. Ich kaufe mir auch meine Laptops, ich miete nicht, ich kaufe mir die Sachen immer refurbished. Das ist, ja, gut, das ist die andere Alternative. Mit den Laptops hatte ich immer wirklich ein totales Glück bisher. Das zweite Handy hat das Problem gehabt, dass es seit über einem Jahr überhaupt kein Update mehr gemacht hat. Das hat mich immer darauf hingewiesen, dass ich Updates machen soll und ich habe gesagt, ja, mach Update und dann ging dieser Balken an und immer nach ungefähr einem Viertel des Downloads brach es ab und niemand konnte mir sagen, woran es liegt. Jedenfalls, ich habe seit über einem Jahr kein Sicherheitsupdate mehr für dieses Handy gehabt und das hat mich echt immer nervöser gemacht. Ja,
kann ich verstehen.
Und dann ist mir kürzlich auch passiert, ich habe das in so einer Handyhülle an einem Strick, den ich mir da umhänge. Und da ist es dann irgendwie, als der Hund an mir rumgesprungen ist, diesmal hat er nicht reingebissen. Muss ich sagen, das hat er jetzt endlich mal eingestellt. Aber irgendwie hat sich der Hund in dieses Ding da verwickelt. Jedenfalls ist dieses Handy aus der Hülle rausgefallen, auf den Asphalt geknallt. Ähnliches Ergebnis wie letztes Jahr. Spider-App, genau. Funktioniert aber noch ganz gut. Vor allen Dingen ist die Rückseite beschädigt. Das stört mich jetzt nicht so sehr. Also an der Front ist noch fast alles in perfect working order. Aber dann dachte ich mir, okay, jetzt ist das eigentlich auch wieder hin und es macht keine Updates. Also gehe ich jetzt auf die dunkle Seite der Macht, also nicht auf die ganz dunkle Seite der Macht. Ich bin jetzt nicht auf iPhone gewechselt. Ja. Also so dunkel ist die Seite der Macht bei mir noch nicht. Aber ich dachte mir, jetzt so ein Samsung, weißt du, so ein Flip-Handy, so ein Klapp-Handy, dachte mir, das ist ja dann irgendwie so schön handlich, dann brauche ich das auch, dann kann ich das auch irgendwie wieder in die Hosentasche stecken oder sonst was und um mal so die sonstige Unfallgefahr da für dieses Telefon zu eliminieren. Und außerdem finde ich es halt irgendwie so geil, so Star Trek-mäßig so ein Klapp-Ding. Weißt du,
es macht bloß nicht so tolles Geräusch, oder?
Nein, macht es nicht, aber das kann man ihm beibringen. Das wäre auch nicht das Problem. Ja gut, dann habe ich wieder ein refurbished, also auch nicht das aktuelle, das 5er, sondern das 4er, das Vorgängermodell, wieder refurbished, angeblich exzellent und quasi neu und so weiter. Es kam an und es lag dann jetzt mal irgendwie 10 Tage hier rum, weil ich keine Zeit hatte. Letzten Samstag habe ich mir dann die Zeit genommen und habe diesen Umzug gemacht. Und ist ja alles wunderbar. Man kann ja alle Daten einfach von dem einen auf das andere Gerät rüberziehen. Also ich habe auch wirklich gigantische Massen an Fotos und an was weiß ich, Musik und so weiter. Und das hat wirklich, dieser Umzug hat, ich glaube, 40 Minuten gedauert. Dann war alle Inhalte von dem alten Handy auf dem neuen Handy. Und dann habe ich die nächsten 7 Stunden damit verbracht, alle Apps, die ja auch umgezogen wurden, halt wieder zum Laufen zu bringen.
Super. Genau.
Man muss halt auch alle Passwörter wieder eingeben. Und es macht ja auch Sinn. Ich verstehe es ja, es macht Sinn, aber es dauert halt einfach ewig. Und als dieses Monsterprojekt dann endlich abgeschlossen war und ich wirklich den ganzen Tag damit verbracht habe, dieses blöde Ding zum Laufen zu bringen, stelle ich fest, dass das Hauptfeature das geile Feature von diesem Klapp-Handy, nämlich das Frontdisplay, das nämlich eigentlich laufen sollte, wenn das auch zugeklappt ist, weil wo man dann Uhrzeit sieht und wo man dann, was weiß ich, einen Podcast laufen und anhalten kann und so weiter und alles Mögliche, das funktioniert nicht. Dachte ich erstmal, weil ich ja immer so ein bisschen selbstkritisch bin und weil man mir das ja eingebläut hat, Anwenderfehler, ja. Dann bin ich durch sämtliche Manuals gegangen und so weiter und habe versucht, das ins Laufen zu bringen. Nein, es hat nicht funktioniert. Dann war ich heute, war ich in der Stadt und dann da, es hat früher bis vor wenigen, ich weiß es nicht, wann der zugemacht hat, also bis vor kurzem hat es noch einen großen Samsung-Store in der Innenstadt gegeben, den gibt es natürlich nicht mehr. Dann bin ich in den noch größeren Elektrofachmarkt gegangen mit so einem komischen Planeten drauf, ihr wisst, was ich meine, und bin dann an die Handy-Reparaturstelle gegangen. Ja, nee, also wenn jetzt das Display kaputt wäre, also physisch kaputt, dann könnt ihr mir helfen, aber wenn nur, weil es nicht funktioniert, da wüsst ihr jetzt auch nicht. Dann bin ich an den großen, in den Samsung Galaxy Showroom gegangen von diesem Riesending und habe dann einen Typen gefunden, der auch ein Samsung Galaxy T-Shirt trug und dann habe ich gefragt, sind Sie ein Galaxy-Experte? Ja, natürlich. Und ich, ja, super, hier, mein Handy, nagelneu, funktioniert das Frontdisplay nicht. Ja, das hätte er ja noch nie gehört. Sag ich, ja, aber
aber es funktioniert nun mal nicht.
Aber es funktioniert nun mal nicht. Ja, da könnte mir auch nicht helfen, muss ich einschicken. Dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich meinen zweiten Versuch mit dem Samsung Service Remote Dings da oder Remote Service Dings telefonisch versucht. Habe dann heute mal jemanden erreicht, weil ich habe es am Sonntag gemacht, da habe ich natürlich niemanden erreicht. Ja, obwohl angeblich am Sonntag auch die Hotline offen ist, aber das war schwierig. Heute habe ich dann sofort jemanden erreicht, einen wirklich sehr, sehr netten, sehr engagierten Mitarbeiter, der Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat und versucht, sich irgendwie der Frage und der Antwort zu nähern und wir haben 1000 Dinge versucht. Er hat mit, glaube ich, 500 Kollegen konferiert und hat mir dann, nachdem wir irgendwie 1,5 Stunden gesprochen haben oder vielmehr nicht die ganze Zeit gesprochen haben, weil er ja sehr lange konferiert hat, hat er mir dann gesagt, er hätte keine gute Nachricht für mich. Das Ding ist hin und er würde mir raten, also einfach, dass ich es dem Verkäufer wieder zurückschicke und das Geld zurückverlange und mir ein neues kaufe. Also ich meine, mal abgesehen davon, dass ich, selbst wenn ich es auch zur Reparatur einschicken würde, würde ich ja mein Handy nicht mit den Konfigurierungen, die ich habe. Ich würde es ja auch auf Werksanstellungen zurückschicken. Aber ich habe echt gedacht, ich drehe durch.
Mann. Aber seht ihr, ja.
Das macht keinen Spaß. Also jetzt bin ich wieder mit meinem alten Handy dann unterwegs, weil toll. Was soll's? Spider-App, kein Sicherheitsupdate, wurscht. Was soll's?
Genau. No risk, no fun.
Ja. Mann. Also, und ansonsten sind wir ja jetzt quasi in unserer, also wenn ihr das zu hören bekommt, haben wir ja dieses ganze Elend, also ist Christian wahrscheinlich schon im Knast, wenn es blöd gelaufen ist, oder wenn es gut gelaufen ist, ist er im Urlaub. Und ich bin auch im Urlaub.
Mhm. So ist das nämlich. Wir haben es diesmal wieder irgendwie günstig hingewurstelt, dass wir das mit unserem Urlaub so weit gewuppt kriegen. Ja. Und dann müssen wir es nur noch schaffen, rechtzeitig zurückzukommen, dass wir weitermachen können.
Ja, das wird ja dann wieder die nächste Folge, da könnt ihr euch drauf freuen. Also die nächste Folge, die wird wirklich hart auf Kante genäht, weil die werden wir exakt wenige Stunden vor Veröffentlichung aufnehmen.
Yay. Ich kriege jetzt schon Schweißperlen auf der Stirn.
Aber immerhin, es steht für diese Episode, also für die kommende, steht schon die Titelgrafik, die hat Christian nämlich schon gebastelt. Die ist wirklich, jetzt habe ich, also mein, hat er mir auch gestern geschickt und ich habe ja jetzt nur noch doppelt und dreifachen Zugzwang.
Ja, ich dachte mir so, Mensch, da du ja auch so nur Prokrastinateurin bist, vielleicht so friendly reminder.
Friendly Reminder, ja.
Ich habe vorhin mal reingeguckt und dachte mir, 10.7. das letzte Mal offen?
Ja, ich hab meinen Krimi schreiben müssen. Ich habe ihn am Freitag immerhin fertig geschafft.
Sehr gerne.
Ich habe jetzt mal in wenigen Wochen habe ich 70.000 Wörter Krimi geschrieben oder nicht ganz 50.000, nur weil 20 hatte ich ja schon. Aber der ist fertig und dann, ich schwöre, bis zur nächsten Folge werde ich auch irgendwie, keine Ahnung, 2, 3.000 Wörter Apple Tree Murders hinkriegen. Ja. Aber ich hab was, hast du denn irgendwie, wollen wir mal über Bücher reden? Ich habe zwar gesagt, wir reden nur über alles andere, was wir jetzt ja hiermit getan haben, aber wollen wir auch, hast du mal was gelesen oder hast du sonst
irgendwas? Ich bin gerade noch dabei, etwas zu lesen.
Ja.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hast du ja auch und deswegen würde ich mal ganz kurz das hier machen.
Ja.
Das Current Read Update. Einblicke in Leseerlebnisse von Schreibenden.
Ja, fängst du an oder ich?
Nein, du fängst an, weil,
weil aus du Gründen. Deine Überleitung brauchst. Aus Gründen, Okay, alles klar. Ich habe ein Buch gelesen, das war ein Sub. Abbaubuch. Sub für alle, die es nicht wissen, in der Buchbubble heißt es Stapel ungelesener Bücher. In meinem Fall war es jetzt eher so eine E-Reader-Leiche. Ich habe irgendwie gesucht und mir war so danach, dass ich hätte jetzt gern irgendwie so eine fluffige Love-Story, aber nicht so total hohl, sondern so mit ein bisschen coolen Twist. Und dann habe ich so geguckt, was ich so auf dem Reader habe und ich lass mir immer die Cover anzeigen. Ja, da so kann man ja dann so einstellen, dass man irgendwie die Cover auch sieht, so in kleiner Briefmarkengröße. Mhm. Und dann habe ich ein Buch entdeckt, das heißt The Love of My Life und es ist aber, sieht so überhaupt null kitschig aus, das Cover, weil das einkommt, also in der es ist die englische Version, ich komme gleich dann zu der deutschen auch dazu.
Okay.
Das ist so ein rein typografisches Cover, wirklich mit sehr fetter Schrift und irgendwie so, wie das so gestaltet ist, dachte ich mir, ach, die Liebe meines Lebens, das klingt ja schon mal nach Liebesgeschichte und aber so, wie das optisch gestaltet ist, könnte da noch was anderes dahinter stecken.
Ja,
und ich hatte keine Ahnung über den Klappentext und gar nichts, ich wusste gar nichts, ich habe mir einfach gedacht, fange ich jetzt mal an. Und dann habe ich angefangen und das hatte ich wirklich schon lange nicht mehr, dass ich da, also ich lese ja gerne mal nachts, wenn ich nicht schlafen kann, ja, dann lese ich. Aber das kommt ganz selten vor, dass ich nicht schlafen kann, weil ich lesen muss. Und das war mal so ein Buch, das wirklich so ein mega Page-Turner für mich war, weil diese Geschichte fängt relativ fluffig an. Ich kann ja mal kurz ein bisschen erzählen. Es handelt sich um eine junge Familie. Emma und Leo sind seit 10 Jahren ein Paar und seit 7 Jahren verheiratet und seit 3 Jahren Eltern und leben in London und alles irgendwie so ganz nice und sie haben sich lieb und sie haben einen Hund und sie haben ein Häuschen und alles total schön und dann, ich meine, das ist natürlich keine Geschichte, ja, das ist immer, eigentlich ist sowas das Ende einer Geschichte. Und dann stellt sich also recht zügig raus, dass Emma, also die sind gerade alle so ein bisschen nervös und aufgeregt, weil Emma wartet auf die Ergebnisse ihrer ersten großen Krebsnachuntersuchung, ob sie jetzt krebsfrei ist oder nicht. Und da hängt so in der Luft. Und er ist vom Beruf Journalist, er arbeitet bei einer großen britischen Tageszeitung, also an einer landesweiten, und ist dafür zuständig, Nachrufe über Prominente zu schreiben und auch so diese Nachrufe vorzuproduzieren. Und weil sie ist Meeresbiologin und hat aber vor ein paar Jahren so eine BBC-Doku-Serie gemacht und deswegen läuft sie so da als, naja, irgendwie so C-Promi und dann sagt der Chef von Leo, also finde ich schon auch ein bisschen krass, bereite doch schon mal einen Nachruf
für eine Frau vor. Ey, das kann bloß wieder in England passieren.
Ja, und Emma sagt, also beschwört ihn, du kannst alles machen und sowas, aber bitte schreib keinen Nachruf über mich. Und er macht es natürlich dann trotzdem und bereitet es vor. Und dann fängt er an, in ihrem Leben zu recherchieren. Und ich meine, die beiden sind seit 10 Jahren ein Paar und er dachte, er kennt alles von ihr. Und ich kann ja mal den Klappentext vorlesen. Mhm. Also auf Deutsch heißt das Buch übrigens, jetzt muss ich gerade mal suchen, ein ganzes Leben lang. Und ich hätte es niemals gekauft, dieses Buch, weil es ist so ein... So ein total kitschiges, so Blümchen sind da drauf und ich mir dachte, und ein ganzes Leben lang, also eben niemals, ich hätte es nicht in die Hand genommen, ich hätte gar nichts damit gemacht, es wäre mir durch die Lappen gegangen, aber der Klappentext, der Deutsche, lautet: Emma und Leo sind seit 7 Jahren glücklich verheiratet, Leo schreibt Nachrufe für eine große Tageszeitung, Emma ist eine brillante Meeresbiologin und ein ehemaliger Fernsehstar, das ist jetzt mal ein bisschen übertrieben, würde ich mal sagen, aber egal, gemeinsam mit ihrer kleinen Tochter Ruby genießen sie das Familienidyll in Hampstead, London. Nur eines trübt das Glück. Emma leidet an einer schweren Krankheit. Und so erhält Leo den Auftrag, einen Nachruf auf seine geliebte Frau zu verfassen, falls es zum Schlimmsten kommt. Doch bei den Recherchen über ihr Leben stößt er auf eine schockierende Wahrheit. Alles, was Emma ihm über sich erzählt hat, ist eine Lüge. Und so banal und so komisch dieser Klappentext auch klingt, es ist eigentlich eine sehr zutreffende Zusammenfassung, aber was sich dann da alles, also rauskristallisiert, das ist wirklich unglaublich. Und also diese Geschichte wird so aus zwei Perspektiven geschrieben, also Emmas Perspektive und Leos Perspektive. Es gibt Zeitsprünge und an zwei, drei Stellen gibt es nochmal kurz eine Perspektive von anderen Figuren. Und das ist wirklich, also das ist so atemberaubend spannend. Ich habe mir echt gedacht, ich dachte, das ist eine Liebesgeschichte, das ist ja wie ein Thriller, das ist so krass. Und das hat so intensive Plot-Twists und du leidest mit allen Figuren mit, also auch mit beiden, ja, weil man mag beide total und man hofft, dass das irgendwie sich irgendwie auflöst und es ist so krass alles, aber wirklich auch total cool und cool ist jetzt, aber es ist wirklich eine sehr coole Geschichte, was wollte ich damit sagen, und es hat dann glücklicherweise auch ein befriedigendes Ende, ja, da bin ich dann auch schon.
Oh, ja, damit hast du mir jetzt.
Ja. Also. Oh. Ja, ich habe auch eine Rezension darüber geschrieben auf meinem Blog, die verlinke ich mal in den Shownotes, könnt ihr dann nachlesen. Und ich habe natürlich auch eine Rezension über Christians Buch geschrieben, die verlinke ich auch, da könnt ihr dann auch nachlesen. Also ich sag's noch einmal, ja, ich habe es schon eindringlich das letzte Mal gesagt, aber das hat offensichtlich nicht gefruchtet. Also kauft Christians Buch, sonst werde ich sauer. Ja, haben wir uns verstanden.
Oder kaufen. Im Zweifelsfall einfach nur bei Kindle Unlimited öffnen und schnell bis zum Schluss durchblättern, wenn ihr es nicht lesen wollt.
Kauft auch das Taschenbuch zusätzlich, weil das ist wirklich besonders hübsch gestaltet. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Ich habe sehr viel Freude mit dem Taschenbuch.
Ja, ich habe tatsächlich sogar fast das Gefühl, dass ich schon mehr Taschenbücher verkauft habe als von dem E-Book. Und das ist ja eher ungewöhnlich.
Ja. Naja.
Ach, Mann, ja. Es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist. Ja, also das ist jetzt hier mein Buchtipp gewesen. Es ist tatsächlich bisher, natürlich nach deinem Roman, lieber Christian, aber ansonsten, abgesehen davon, ist es mein bisheriges Jahreshighlight 2023. Hat ja auch ein bisschen gedauert hier bis September, bis ich mal so weit bin. Ja.
Richtig. Jo, jetzt zu mir, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Bist du durch?
So ist es. Okay. Ich bin durch.
Also, ich habe tatsächlich zwei Sachen, aber eine kennt möglicherweise schon einen Großteil unserer HörerInnenschaft. Und über das andere breite ich mehr oder weniger den Mantel des Schweigens, muss dazu aber trotzdem ein paar Worte sagen. Erstmal das Positive. Ich habe es jetzt endlich geschafft, auch Mittagsstunde zu lesen von Dörte Hansen, nachdem ich ja mal wieder völlig anders unterwegs war und mit Zur See angefangen hatte, weil sich das ja irgendwie zur Buchmesse angeboten hatte und wir auch bei einer Lesung von ihr waren und so weiter und so fort. Und dachte erst noch so nach dem Motto, also es fängt im Prinzip ja, es ist ja so diese ähnliche, die ähnliche Welt, in der das letztendlich spielt, da oben auch wieder eben halt nicht auf so einer Hallig oder sowas mehr oder weniger, sondern an der Festlandküste sozusagen. Und da dachte ich mir manchmal noch so, ach Mensch, hast du jetzt möglicherweise es falsch gemacht, dass du das andere zuerst gelesen hast? Und dann aber entwickelt sich die Geschichte so und selbst der Titel, der für mich am Anfang so, naja Gott, ja, okay, wurde jetzt ein paar Mal erwähnt und hin und wieder streut es dann noch in den Text so ein. Ja, musste das jetzt unbedingt so genannt werden? Und dann kommt plötzlich so ein Punkt, wo ich es mir, ach, deshalb. Also sehr geil. Wir haben uns daraufhin, nachdem ich nun fertig geworden bin, dann auch direkt gestern noch die Verfilmung angeguckt. Und ich fand auch die Verfilmung richtig gut umgesetzt, denn die Umsetzung habe ich mir tatsächlich recht schwierig vorgestellt. Dörte Hansen ist nach wie vor wortgewaltig, ohne viel Worte zu machen. Und das ist das finde ich ja so grandios an ihr. Ist also deswegen ein absolutes Highlight für mich gewesen und wird mich vermutlich auch darüber hinwegtrösten, dass ich jetzt parallel noch ein anderes Buch lese, nämlich ein Krimi von einem mir so halbwegs bekannten Menschen. Und ich muss jetzt echt mal so einen Rant loslassen, weil das Buch ist in einem kleineren Verlag, also kein super doller Publikumsverlag, aber eben durchaus ein Verlag, der schon es ist eine Verlagsgruppe, wo es eben auch so eine Krimisparte gibt und die sind schon Jahre am Netz sozusagen. Und dann habe ich mir gefragt, sag mal, war das nicht in einem Lektorat? Ich habe also selten ein Buch gelesen, wo so wirklich so eklatante, offensichtliche, handwerkliche Schwierigkeiten in keinster Form bereinigt werden und auch immer wieder vorkommen. Also ich meine, ich habe früher immer so ein bisschen fragend betrachtet, wenn dann so gesagt wurde, ja, man kann einen Satz nicht schmunzeln. Da dachte ich mir so, naja, könnte man vielleicht doch, ja. Aber was da die Personen mit angeblich gesprochenen Sätzen machen, das kann ich schon gar nicht mehr beschreiben. Also sie angeblich, also der Redebegleitsatz beginnt mit einem Verb, das null mit der Äußerung irgendwelcher Laute zu tun hat, sondern eher damit, eine Tasche zu öffnen oder irgendwie mit der Hand auf etwas zu zeigen. Es ist wirklich völlig, es geht gar nicht, finde ich. Bis dahin, dass weil es quasi in der NS-Zeit spielt, aber aus auktorialer Sicht mit heutigem Wissen geschrieben wird. Und das, finde ich, passt in die Geschichte leider überhaupt nicht rein. Und ich sag mir wirklich so nach dem Motto, Leute, ich weiß nicht, ich gönne jeden Erfolg. Und es ist schön, dass er einen Vertrag gekriegt hat und dass das alles irgendwie lief. Aber ich finde es ein verdammt nochmal beschissene Handhabung des Verlagshandwerks, so einen Text rauszuhauen. Punkt. Deswegen nenne ich auch weder den Titel noch den Autoren, weil der hat es nicht verdient. Ja? Das ist im Prinzip ein Manuskript, wie ich es vielleicht so als ersten Entwurf abgeben würde, um es dann von meiner Lektorin, wie jetzt gerade, um die Ohren gehauen zu kriegen und zu sagen, und hier musste und da musste und dort musste. Und ich habe dann ja auch Spaß, das zu verändern. Und dann kommt eben auch was Vernünftiges dabei raus, aber das ist hier nicht passiert.
Krass.
Ja.
Naja, also unter vier Augen wirst du mir dann schon noch erzählen.
Genau. Das werde ich natürlich, aber eben, wie gesagt, wir betreiben ja hier kein Kollegen-Bashing oder KollegInnen-Bashing, denn letztendlich, es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, ey geil, und das scheint doch halbwegs erfolgreich zu sein, denn es kommt jetzt auch eine Fortsetzung. Ja? Also, ja, finde ich interessant, wie das Verlagswesen teilweise so funktioniert.
Der helle Wahnsinn. Ja, manchmal wundert man sich auch. Übrigens, aber um jetzt nochmal den Schlag zur Mittagsstunde zurück zu, oder den Bogen zu schlagen, nicht den Schlag,
sondern
oh Mann, ich brauche wirklich Sprechtraining. Sprechen lernen. Ich habe nämlich jetzt gerade auch noch festgestellt, ich habe natürlich Mittagsstunde, habe ich auch gelesen, beziehungsweise ich habe es damals als Hörbuch gehört. Und es war eines meiner Jahreshighlights im Jahre 2019 und darüber habe ich auch geschrieben und das werde ich auch in die Shownotes verlinken.
Sehr
also ich meine, wenn ich jetzt hier schon so ein wunderbares Archiv an Rezensionen auch habe,
so
dann könnt ihr das auch alles nachlesen, wenn ihr wollt.
Ja, und bevor wir jetzt, also die Folge wird sowieso lang, ihr Lieben, da könnt ihr euch schon mal drauf gefasst machen, weil jetzt geht's ja eigentlich erst so richtig los. Und bevor wir uns beide jetzt hier noch vollkommen um Kopf und Kragen quatschen, würde ich einfach mal sagen, wir begrüßen unsere liebe Gästin.
Und wieder ist unser Publikum am Ausrasten und das zu Recht, denn wir haben wieder ganz großartigen Besuch. Heute ist die liebe Helena Wagenschütz bei uns und alleine schon im Vorgespräch habe ich mir gedacht, sie hat auch eine Stimme wie Samt und genau darum geht es auch heute, glaube ich, ein bisschen um Stimme und ums Lesen. Aber liebe Helena, erzähl doch erstmal drei Sätze oder vier oder fünf oder zwei über dich. Herzlich willkommen aber erstmal bei uns.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ja, zu meiner Person. Ich bin seit 2019 vom Schreibfieber gepackt, kann man sagen, und habe zwei Bücher seitdem veröffentlicht. Das dritte kommt im August raus. Und in meinem anderen Leben, also in dem Leben, was es noch neben dem Schreiben gibt, bin ich Dozentin an der Universität und unterrichte da das Fach Sprecherziehung. Das sozusagen in Minikürze.
Und Sprecherziehung, finde ich, jetzt klingt schon, klingt total spannend, aber was beinhaltet das genau? Was kann ich mir da vorstellen? Also ein Universitätsfach Sprecherziehung, was steckt da dahinter?
Ja, also das ist tatsächlich so, dass die Universität Lüneburg, die Leuphana, sich dieses Fach gönnt. Das tut nicht jede Universität in Deutschland. Da geht es darum, dass Lehramtsstudierende in der Lage sind, dann später auch eine Klasse stimmlich gut zu erreichen, dass sie wissen, wie sie vortragen, auch wie sie vorlesen und ja, auch wie man sich körperlich gut kommunikativ verhält.
Mhm. Und das macht natürlich auch nicht nur Sinn für zukünftige und angehende Lehrkräfte, sondern vermutlich auch für uns AutorInnen und Autoren, die ja auch gelegentlich in die Situation kommen, dass sie ihre eigenen Texte vortragen sollen, bei Lesungen nämlich. So meine persönliche Nemesis immer ist, Christian liebt es, ich bin immer eher so schaumgebremst, möchte ich mal sagen.
Weil jetzt gerade mein Name fiel, auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich wollte euch diesmal nicht reinquatschen. Ja, schön, dass du da bist und Karin hat ganz recht, ich liebe das grundsätzlich, aber ich weiß auch, was es in unvorbereitetem Zustand mit einem macht.
Ich muss ja sagen, wenn ich eine Lesung habe, ich bin jetzt nicht so vom Lampenfieber gebeutelt wie viele andere. Dafür habe ich auch schon ein paar gemacht. Das macht mir jetzt keine grundlegende Angst oder dass ich so nervös bin. Und natürlich gehe ich nicht unvorbereitet in eine Lesung rein. Also ich bin da schon vorbereitet. Ich habe meine Leseszene, ich habe dann auch eine kleine Dramaturgie, bilde ich mir jedenfalls ein, von Szenen, die irgendwie geschmeidig zusammenpassen. Quatsche zwischendrin auch einfach mal so. Das sind übrigens die Passagen, die mir dann immer mehr Spaß machen. Aber vollkommen egal, wie oft ich meine Szenen übe und lese und ich verhaspel mich ständig, ich habe die Tendenz dazu, zu schnell zu werden oder irgendwie, ich weiß auch nicht, und dann langweilt es mich so, weißt du, dann kenne ich den Text, ich habe den Text dann schon irgendwie, ich habe ihn dann halt ungefähr schon 500 Mal gelesen und dann denke ich mir, ja, das kenne ich doch schon. Das ist so irgendwie so mein Ding.
Hast du da einen guten Tipp, Helena?
Ja, ich habe gerade hier, es ratterte tatsächlich schon los. Also ja. Unter Umständen tatsächlich, klingt jetzt vielleicht wild, aber unter Umständen weniger üben wäre eine ganz schlichte Möglichkeit. Die andere ist aber, dass man immer wieder versucht, den Text neu zu entdecken. Also man hat ja jetzt immer unterschiedliches Publikum und merkt ja auch, wie was ankommt. Und wie die Leute darauf reagieren und kann dann unter Umständen nochmal was neu entstehen lassen, also über den Publikumskontakt. Das wäre eine Möglichkeit. Und die andere ist, das ist natürlich ein bisschen die Frage, was für einen Text man vor sich hat. Bei Texten, wo man sehr in Rolle gehen kann, ist das sehr schön. Da kann man mal unterschiedliche Haltungen ausprobieren. Und dann kann das sehr spannend sein, wenn man auf einmal merkt, Mensch, das steckt ja auch noch in der Figur und das auch noch. Also dass man auch mal beim Üben, als man jetzt nicht nur technisch übt, sondern vor allen Dingen über Haltungen. Also so ein bisschen wie im Schauspiel, ne? Dass man sagt, so was ist der sogenannte Gestus, also die Grundhaltung und das, was hinter dem Text steht.
Ja, das weiß ich, das ist ein großes Manko bei mir, weil ich habe da, ich weiß nicht, ich denke, ich kann sehr lebendig schreiben, ich bin überhaupt keine Schauspielerin. Also das habe ich so überhaupt nicht in mir, das ist für mich irgendwie ein fremder Planet, das sind Aliens, die sowas können, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Ich kann halt einfach immer nur Karin und das Problem ist schon, dass ich ja in der Regel nicht als Karin auf der Bühne sitze, wenn ich eine Lesung habe, sondern also mindestens als eine meiner beiden Pseudonyme, also irgendeine Charlotte liest dann. Das kriege ich dann irgendwie noch so geregelt, wenn ich dann weiß, okay, jetzt ist die Schotten-Charlotte dran. Diese Persona, die ja fast deckungsgleich mit Karin ist, also es ist dann jetzt nicht so schwer, aber also ich tue mich da wirklich wahnsinnig schwer, in diese Rollen tatsächlich einzusteigen. Also ich weiß nicht, hast du da irgendwie einen Tipp, wie man sich sowas erarbeiten könnte? Also wir haben jetzt, das ist ja wirklich jetzt eigentlich mal ein Idealfall, weil normalerweise haben wir immer solche Konsensgespräche und wo wir alle sagen, ja, genau so läuft es bei mir auch und ich bin halt jetzt hier wirklich der totale Lesedau. Und da kannst du jetzt mal so richtig Praxis und Lebenshilfe geben.
Also ideal wäre es natürlich, wenn wir wirklich zusammen arbeiten würden, aber ich versuche es jetzt mal sozusagen aus der Kalten heraus. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Also einmal gibt es die Möglichkeit, dass man sagt, man guckt, wo könnte sich diese Person körperlich verankern lassen. Das war zum Beispiel für mich eine Riesenhilfe, denn ich habe für mein Hörbuch, was ich eingesprochen habe, mir auch Hilfe von einer Kollegin geholt, weil ich musste 3 Kerle sprechen, eine Frau und dann noch einen Russen dabei. Oh. Und ich dachte so, wow, also da bin ich jetzt tatsächlich auch an meine Grenzen gekommen. Und die hat mit mir ganz tolle Arbeit gemacht, dass wir geschaut haben, wo könnte die Figur im Körper verankert sein. Nun bin ich das natürlich auch ein bisschen gewohnt, so zu arbeiten, aber das hat mir so viel gebracht. Und es gibt eben immer diesen einen Ansatz, dass man eben sehr vom Gefühl, also Stanislavski, man knüpft dann eigene Gefühle an eigene Erlebnisse, die diese Figur durchmacht, also sehr übers Gefühl. Man kann aber auch ein bisschen technischer rangehen. Also dieser körperliche Ansatz ist tatsächlich erstmal technisch gewesen und ist dann aber lebendig geworden. Das war wirklich toll. Und was man auch machen kann, wenn man jetzt viele Rollen hat, wenn da welche sind, die nicht ganz so wichtig sind, also ne, wo es nicht ganz so wichtig ist, dass man die ganz tief durchdringt, kann man denen kleine Auffälligkeiten geben und hat sie damit so ein bisschen weggearbeitet. Ja, so klassischer kleines Lispeln zum Beispiel und solche Dinge. Damit hätte man zumindest schon mal eine ganz schlichte Rollendifferenzierung, damit die Zuhörenden dann wissen, wer spricht jetzt eigentlich. Weil das ist ja schon mal wichtig, dass man eben Unterschied Rolle. Und was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich überlegt, dass die Erzählstimme auch eine Rolle ist. Dass man sich klar macht, dass wenn ich was erzähle, da habe ich eine Haltung. Und das kann man ironisch machen, das kann man mitfühlend machen, distanziert, ein bisschen auktorial vom Gefühl her. Und ich glaube tatsächlich, dass man erstmal vielleicht die beiden auseinanderfummelt, also Rolle und Erzählerperspektive, und dann damit so ein bisschen ausprobiert. Kannst du damit was anfangen oder ist das zu theoretisch?
Nein, also damit kann ich sehr gut was anfangen. Was ich mir noch nicht so richtig gut vorstellen kann, ist die Rollen im Körper zu verankern. Da habe ich jetzt wirklich überhaupt keine Vorstellung, wie das funktionieren kann. Also jetzt gehen wir mal davon aus, es handelt sich um einen meiner Schottland-Romane. Da haben wir dann, nehmen wir jetzt mal die Töpferei von Kirkby, da ist mein Protagonist, der ist ein bisschen eigenbrötlerischer Keramikkünstler, der auch ein bisschen wortkarg ist, auch sehr zurückgenommen ist, nicht besonders gesellig, hat auch alles Gründe, warum es so ist. Und meine Heldin, die ist sehr, sehr extrovertiert. Die ist Reiterin und sie ist Trainerin, auch Pferdetrainerin. Also sie trainiert vorwiegend nicht irgendwie andere Reiter, sondern die Pferde an sich. Auch kranke Tiere oder verletzte und traumatisierte Tiere, also ist eher so eine Pferdeflüsterin, ist sehr, sehr einfühlsam, sehr empathisch, aber so im Umgang mit Menschen und Tieren ist sie wahnsinnig offen und hat sofort eine Verbindung zu ihrem Gegenüber. Also die ist so ein ziemlich das krasse Gegenteil jetzt zu dem Sean. Also wenn wir jetzt mal von diesen beiden Personen ausgehen, die wirklich sehr unterschiedlich sind, was wahrscheinlich für eine Lesung ideal wäre, sehr unterschiedliche Figuren, aber wo könnte ich die jetzt und wie in meinem Körper verankern?
Also wenn du jetzt zum Beispiel gerade bei der Frau warst, war es jetzt relativ leicht für mich, was man sich so vorstellt, na, so Brustbein, na, so Hand aufs Herz, im wahrsten Sinne des Wortes. Um das so ein bisschen zu fühlen, kann man auch mal abklopfen und das mit Stimme. Das will ich jetzt hier nicht machen, ich glaube, sonst flippt der Pegel über. Aber dass man da so das Gefühl hat, dass man sich da platziert und dann mal so gucken und dann erstmal Texte sprechen, gucken, ändert sich was im Vergleich dazu, wenn ich das nicht mache. Aha. Na, man muss auch immer sehen, nicht jede Methode ist für jeden geeignet, aber das kann man mal ausprobieren. Ändert sich was und wenn ja, wie fühlt sich das an? Und bei deinem Eigenbrötler hatte ich jetzt so vom Gefühl her so zwischen den Schulterblättern und vielleicht so ganz bisschen mal unphysiologischer, etwas krummer zu sitzen, so Schultern ein bisschen hochzuziehen, also auch in so eine gewisse Körperhaltung zu gehen, die zu der Person passt. Na, es gibt ja ganz schlichte Sachen allein schon von der Mimik her. Das habe ich mit meinen Studierenden, habe ich ja gerade das Thema Artikulation. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nur die Lippen nach vorne mache, dann habe ich sofort einen total beleidigten Klang, obwohl ich gar nichts mache. Ich mache jetzt nichts emotional. Ja. Und wenn ich die ganze Zeit lächle, dann klingt das eben so, ohne dass ich jetzt bewusst meine Stimme verändere.
Ne? Und das aber sind so man ganz spürt das Lächeln in der Stimme, ja genau.
Ja, total. Man spürt es nicht nur, man hört es auch. Also es war jetzt wirklich absolut eindeutig, dass da ganz extreme Unterschiede waren.
Ja, ja. Und das war jetzt Technik, ne? Das war reine Technik. Und das mit dem Körper, das ist schon noch ein bisschen mehr, ne? Weil das ist ja auch so, Sprechen ist ein ganzheitlicher Prozess und auch ein sehr körperlicher Prozess. Und das ist was einem häufig flöten geht. Man hat oft das Gefühl, man spricht irgendwie so, ne, Kopf irgendwie, aber es ist der ganze Körper, den man idealerweise mit einbezieht. Und es lohnt sich zum Beispiel auch, du könntest auch mal versuchen, in den Rollen rumzulaufen. Wie würden die dann laufen und sich bewegen? Also es einfach mal ausprobieren. Kann sein, dass du dir doof dabei vorkommst, aber macht ja nichts. Guckt ja keiner zu. Und mal schauen,
bei der Lesung
das so
schon, wenn ich dann
Ja, das machst du lieber vorher.
Genau. Nee, diese Haltung, agiert man dann ja nicht aus, außer man macht jetzt Schauspiel oder eine sehr szenische Lesung, aber die hat man dann erarbeitet und die schwingen dann mit, das transportiert man alles mit, was man da gearbeitet hat. Also dieses Arbeiten wäre dann wahrscheinlich besser, du machst mal so einen Kram, anstatt den fünften Durchlauf. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, ja, genau, weil also das ist eben genauso mein Ding, weil das langweilt mich einfach dann zu Tode, weil ich kenne ja den Text und ich habe ihn nicht nur geschrieben, sondern ich habe ihn jetzt auch schon 100 Mal vorgelesen, meinem Hund oder der Wand oder mir selbst und langweile mich dabei wirklich dann zu Tode irgendwann mal. Ja. Also das ist eben so mein Ding, ja.
Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal hier in Berlin an einem Hörspielkurs teilgenommen habe, wo also im Prinzip bestimmte Ideen dazu auch mal vermittelt wurden, wie man eben auch von so einer groben Idee für eine Sache dann letztendlich in so eine Art Skript und dann in eine Aufnahme kommt. Und da wurde unter anderem, hat er mit uns eben auch tatsächlich so gemacht, so, und jetzt stellt euch mal vor, ihr seid ein Mann mit einem irrsinnig fetten Bauch in irgendeiner Form und meint auch, na, und jetzt breitet mal die Arme aus und macht im Prinzip, tut so, als ob er die ungefähr einen Meter von euch entfernt auf euren Bauch drauflegt. Und das hat tatsächlich auch irgendwas mit der Art zu sprechen gemacht.
Ja, unbedingt. Genau, weil man hat ganz andere Ausdehnungen plötzlich. Das ist das ist auch eine sehr, sehr gute Sache, dass man das sozusagen fühlbar macht über die Hände, finde ich auch einen guten Ansatz. Also auf jeden Fall. Ja, schön, finde ich gut.
Total spannend.
Genau. Erzähl gerne.
Weiter. Ich wollte jetzt gerade mal das hohe Lied auf dich singen, lieber Christian. Aber ich weiß nicht, Helena, wir haben ja, ob du unseren Podcast ein bisschen kennst. Wir sind ja gerade dabei, oder was heißt gerade, seit über einem Jahr, immer mal wieder an unserem gemeinsamen Krimi-Projekt zu schreiben und zu plotten und dann eben die Szenen, die wir dann als Hausaufgaben geschrieben haben, vorzutragen. Und anfangs habe ich meine eigenen Szenen noch vorgetragen und irgendwann habe ich das auch aufgegeben. Und Christian liest die immer. Christian liest sie zum Teil dann einfach auch wirklich ohne, also auch meine Szenen, die er einfach noch nicht kennt, er öffnet das Dokument und er liest es und er macht das irgendwie, ich weiß es nicht, ist es Intuition oder ist es, keine Ahnung, Talent?
Es kann nur Intuition sein, weil ich weiß ja nicht, wo es herkommt, ja.
Also das üben wir mit unseren Studierenden tatsächlich auch, das nennt sich Prima Vista Lesen und das funktioniert dann meistens darüber, dass man schon mal grundsätzlich weiß, wie man mit Texten umgeht und das dann intuitiv, wie du schon sagst, in dem Moment anwendet. Dass man weiß, wie setze ich Sinneinheiten. Dass man die Figuren schon kennt. Also wenn das ein gemeinsames Krimi-Projekt ist, dann kennt ihr eure Figuren ja vielleicht schon ein bisschen gegenseitig. Ja. Das hilft. Und was auch ganz wichtig ist, finde ich, bei diesem Prima Vista, es gibt Autoren, da geht das super. Und dann gibt es Autoren und Autorinnen natürlich, wo man dann auf einmal merkt, so, oh, geht gar nicht. Also selbst wenn man gut ausgebildet ist oder ist viel, viel schwerer. Also das, dann glaube ich, habt ihr einfach auch einen guten gemeinsamen Schreibsound. Und das hilft dann auch schon ein bisschen.
Obwohl ja tatsächlich eben dein Stil sich schon von dem, wie ich jetzt den anderen Teil schreibe, unterscheidet. Schon alleine, weil das eine ja in der Ich-Perspektive von der Reporterin ist und das andere quasi in der dritten Person geschrieben wird. Aber ja, irgendwie, ja, ich meine, ich habe schon genügend von dir gelesen und du wahrscheinlich auch von mir, sodass wir einfach irgendwie wissen, wie wir schreiben, ticken. Ja.
Ja. Ja. Und das ist wichtig, dass man, ich sage, den Sound zu kennen. Also das ist ja genauso, wenn die Lehrer und Lehrerinnen und Lehrer, die dann sagen, okay, wir wollen jetzt ein ganzes Buch vorlesen, die werden ja nicht die Zeit haben, immer artig zu üben jeden Abend. Aber wenn sie jetzt Astrid Lindgren ein paar Mal geübt haben, dann wissen sie, wie die tickt, wie sie schreibt. Und das ist eben anders, als wenn man Kafka liest oder eben, ne? Und dann weiß man einfach, was passiert. Und es gibt auch wirklich Autoren, also gerade Kafka, das hat Jahre gedauert, bis ich mit dem zurechtgekommen bin, beispielsweise. Und meine Tochter mit 16 damals hat es sofort gehabt. Ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Die hat einfach einen Draht dazu. Also ganz, ganz spannend. Und das heißt, also erstmal ist dieses Prima Vista Intuition oder vielleicht auch ein Resultat von Gewöhnung und Übung. Und dann eben auch passender Text so ein bisschen. Ja.
Das finde ich total spannend. Also auf so eine Idee wäre ich gar nicht gekommen, aber es ist natürlich absolut einleuchtend, dass man sich leichter tut mit einem Text, den man, naja, also in meinem Fall nicht unbedingt den man kennt, weil das mir hilft es ja nicht weiter, wenn ich meine Texte kenne. Aber offensichtlich für Christian ist es eben kein Problem, sich auf meine Texte einzulassen, weil er den Sound gut kennt. Ja, es ist total einleuchtend. Wir machen
also
mal
üben. Christian. Ich muss einmal kurz einhaken. Üben muss man natürlich trotzdem und auch technisch klar. Üben. Ne, das wollte ich nur nicht, dass es jetzt heißt, gar nicht.
Aber es
gibt so dieses Überüben. Das hatte ich jetzt auch gerade witzigerweise mit Mini-Vorträgen, dass manche Leute dann viel besser klarkamen, wenn sie den Vortrag nicht genau ausformuliert hatten, sondern wirklich nur ganz grob im Kopf hatten. Fand ich auch nochmal ganz spannend, dieses Semester
gerade. Ja, das ist mir letztens bei einer Trauerrede so gegangen. Ich habe mir die natürlich von vorne bis hinten aufgeschrieben, damit ich sie auch hätte ablesen können. Bin dann aber mittendrin eben auch ein bisschen davon abgewichen, einfach weil ich irgendwie ja wusste, was das aussagen soll. Und das mir in dem Moment komisch vorkam, wenn ich das einfach nur in dem Satz so weitergemacht hätte. Eine Sache, die kann ich zu dem, was Karin, du und eben auch du, Helena, vorher gesagt haben, durchaus definieren. Ich hatte ja, vielleicht kannst du dich erinnern, Karin, fürs Autorensofa hatten wir ja mal eine so eine Tauschlesung auf der Frankfurter Buchmesse gemacht. Und da habe ich tatsächlich jemanden gezogen, deren Geschichten ich bisher noch gar nicht kannte und die tatsächlich auch eher, na, ich würde mal sagen, so in Richtung Young Adult oder so unterwegs war. Und das war tatsächlich eine Sache, die hätte ich so einfach nicht hingekriegt. Also sicherlich, ich hätte es lesen können, aber da hätte irgendwas, das hätte sich nicht so gut angehört.
Also das musstest du üben einfach.
Ja, eben richtig. Das war also, das habe ich auch natürlich schon alleine deswegen gemacht, weil wenn man auf einer Messe schon mal die Möglichkeit hat, solche Sachen zu machen und sich selber dieses Format überlegt hat, dann soll ja dabei auch was Vernünftiges rauskommen.
Ja,
ich finde das total spannend. Wie machst du, also das ist jetzt tatsächlich dein Hauptjob, dass du an der Universität Sprecherziehung lehrst und Menschen das Sprechen beibringst, das gut artikulierte Sprechen beibringst?
Jein, also es ist gerade so ein bisschen am Shiften. Also ich hatte, sagen wir mal so, ich habe immer so ein bisschen Jobmix gehabt. Ich habe auch lange Yoga unterrichtet. Das hat sich dann jetzt so ein bisschen ausgeschlichen, also auch schon vor Corona. Und dann habe ich das Schreiben entdeckt und möchte da auch eigentlich tatsächlich noch mehr schwerpunktmäßig hinkommen, irgendwann ein paar Brötchen mehr damit zu verdienen. Und das mit dem Sprechen, wie gesagt, das ist eben so eine Dozententätigkeit. Und dann habe ich auch immer wieder so Projekte. Also jetzt zum Beispiel habe ich ein ziemlich wildes Erzählprojekt, also für mich total wild, weil das ist bisher die größte Herausforderung ever gewesen, denn das ist im Projekt Kirche erzählt und ich trete auf als Geist im Ratzeburger Dom. Das ist eigentlich eine Romanfigur von einem Roman, den ich jetzt hoffentlich anfange zu schreiben.
Ist ja cool.
Und der erzählt anhand seiner eigenen Geschichte des Ratzeburger Doms. Weil das Ziel dieser Reihe, was richtig genial ist, dass Kirchengeschichte eben nicht so runtergerattert wird oder so museumswertermäßig, sondern dass man das lebendig erzählt. Und das, wie wir das machten, war uns völlig überlassen. Und ich bin da in einem Team mit drei wirklich professionellen ErzählerInnen. Ja, also alle verdienen seit Jahren ihre Brötchen damit, haben eine Schauspielausbildung. Und ich habe echt gedacht, oh Gottes Willen, sind wirklich alle super, super gut. Und jeder hat es ganz anders gelöst. Und allein der Ratzeburger Dom, das ist eine sehr interessante Akustik. Und dann plötzlich eben Schauspielern zu müssen dürfen, weil ich mir das halt so ausgesucht habe, der einem wirklich erzählten Text, also kein, das ist nicht so, wie man das kennt beim Schauspiel, man schreibt eine Rolle, lernt die auswendig, sondern nein, ich erzähle in dem Moment wirklich frei. Und das war wirklich bisher das Wildeste für mich, was ich je gemacht habe.
Okay, ja.
Und da merkt man, dass es eben was ganz anderes ist. Es ist was anderes, ob man erzählt, ob man liest, ob man eine Rolle spricht, ob man ein Hörbuch spricht. Das sind jedes Mal ganz andere Anforderungen, auch an die Größe des Ausdruckscharakters. Das fällt mir beim Hörbuchsprechen, ist mir sehr, sehr aufgefallen, dass man da total zurückfahren muss, weil sonst.
Ja, sonst gibt es ständig Übersteuerung.
Ja, genau.
Hast du bisher nur deine eigenen, was heißt nur deine eigenen Bücher eingesprochen oder sprichst du auch für andere Menschen da oder leihst du anderen Büchern deine Stimme, die nichts mit dir zu tun haben?
Das habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, weil das ja alles, ich sage jetzt mal, relativ neu und wild noch ist. Und sagen wir mal so, ich hätte zwar Lust dazu, aber es ist halt auch wieder Selbstständigkeit. Also das heißt, das Problem ist ja, dann hat man wieder einen Teil, was man so aufbauen muss. Also wenn mich jetzt jemand anfragt, kein Problem. Aber wenn ich jetzt auf die Plattform gehen muss und mir ein Profil anlegen muss und so weiter. Also ich merke, dass ich schon mit dem Schreiben, dass das schon ganz schön herausfordernd ist, was da alles so zu tun ist. Sodass ich jetzt gerade das Gefühl habe, in diesem Jahr könnte ich das jetzt nicht starten. Oder wie gesagt, wenn mich jemand anfragt, ist was anderes. Aber so, um das wirklich zu pflegen und anständig zu machen, da muss man ja ein bisschen mehr machen, als einfach nur auf die Webseite schreiben. Ich kann das auch.
Ja, klar.
Deshalb mache ich es gerade nicht. Und merke auch, ich muss sowieso sehr, sehr aufpassen. Ich bin ein Verzettelungsmensch und muss ganz, ganz doll auf mich aufpassen, was das angeht.
Ja, das kenne ich so ein kleines bisschen.
Dass man die Perspektive nicht verliert und dann so seinen Leitstern, der ja, auf den man sich dann schon konzentrieren sollte, ja, das ist, also ich, da habe ich es einfacher, ich kann halt nur schreiben, insofern. Ich kann nichts anderes.
Das ist, aber ist wirklich gut, weil man hat so viele Verlockungen am Wegesrand und auf einmal ist man abgebogen, ne? Und da muss man erstmal wieder zurückkommen.
Ja, ich biege mir höchstens auch mal gerne thematisch ab, also dass ich da mal irgendwie sag jetzt, okay, jetzt habe ich hier zwar eine tolle Serie, aber nö, da habe ich jetzt gerade keine Lust mehr drauf, mache ich was anderes. Und zwar was radikal völlig anderes, was natürlich auch total dumm ist, wenn man, wenn man mit dem Schreiben sein Geld verdienen möchte oder muss oder es tut, dann sollte man schon irgendwie auch ein bisschen disziplinierter sein und den Leitstern eben auch nicht völlig aus den Augen zu verlieren. Wobei ich finde es natürlich, es ist, und das wird ja sicherlich genauso gehen und ich weiß, dass es dem Christian so geht, dass es ja auch dann ein bisschen, für Abwechslung sorgt, wenn man einfach mal andere Gehirnregionen oder andere emotionale Regionen anspricht, wenn man einfach mal aus seiner eigentlichen Komfortzone rausgeht und auch mal ein paar andere Dinge ausprobiert. Also so.
Auf jeden Fall. Also das, wie gesagt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, kannst du mein Hörbuch einsprechen, das würde ich machen. Aber eben dieser Business-Kram noch dazu, der ist wirklich so weit weg, dass ich sage, also wenn ich jetzt sofort eine Assistentin oder einen Assistenten hätte, würde ich nicht eine Sekunde zögern. Nicht sofort machen, weil das ist der Bereich, der einfach Kraft kostet und dann auch mich jetzt gefühlt nicht weiterbringt. Aber andere Sachen ausprobieren, also ich bin gerade mit meinem aktuellen Buchprojekt, was ich jetzt vorhabe, wenn das klappt, dann mache ich da auch eine ganz neue Form mit, wo ich dann viel publikumszentrierter arbeiten würde. Also das ist jetzt gerade so, aber das ist noch nicht aus dem Ei, deshalb warte ich erstmal ab, wenn ich die Hürden geschafft habe, dann kann ich was davon erzählen.
Okay, klingt ja sehr spannend, ja.
Genau, du sagst jetzt gerade, das nächste wird dann, wenn das so klappt, viel publikumszentrierter. Wie soll ich das jetzt sagen? Welche verschiedenen Formen Stärken von Publikumszentriertheit kennst du denn so oder könnten wir jetzt zusammen definieren, was macht in welchem Fall Sinn oder so? Guckst du dir, das kannst du ja wahrscheinlich nicht, dir vorher irgendwie das Publikum, vor dem du gleich stehst, dann anzugucken. Wie gehst du damit um? Also jetzt, wie fühlst du dich in das Publikum ein oder so?
Ja, also dieses Projekt, das wäre was, wo ich quasi schreibe, um mit Leuten wirklich, also mit in dem Fall mit Kindern wirklich was gemeinsam zu machen und dann interaktiv zu arbeiten. Also wo es dann auch übers Vorlesen und so weiter rausgeht und richtig mit Arbeit mit Kindern. Das ist einfach noch eine ganz andere Hausnummer.
Ja, stimmt.
Und das, was ich jetzt meinte, ist, also das, was du jetzt fragtest, vermute ich mal, das ist gar nicht so leicht, finde ich. Also da, ich bin mit meinen Lesungen vom letzten Jahr so mittelzufrieden, weil das norddeutsche Publikum ist manchmal etwas herausfordernd.
Okay,
Man weiß einfach nicht, war es jetzt grauenvoll oder super, weil es sieht immer gleich aus. Ich hatte auch, ich bin jetzt ein bisschen gemein, aber ich hatte wirklich so ein paar Situationen, wo ich dann einfach echt nicht wusste, wie es angekommen ist. Mhm. Und wo man auch nicht richtig hinterher fragen konnte. Und wo ich jetzt auch gedacht habe, ich möchte auf jeden Fall meine Konzepte rund erneuern, denn ich bin jemand, der lieber am liebsten die ganze Zeit lesen würde, weniger Zwischenreden und Unterhaltung. Aber das ist sozusagen genau umgekehrt, ne, bei mir. Mhm. Aber ich weiß, dass ich das auf jeden Fall viel, viel mehr machen, nicht nur sollte, sondern auch möchte und machen werde. Und ich werde jetzt auch mit einem Kollegen, wir wollen jetzt zusammen eine Lesung machen. Wir haben nämlich beide einen Krimi geschrieben, beide in Südengland. Und das ist jetzt mal eine ganz tolle Sache und das stelle ich mir richtig gut vor. Und da kann man dann durch dieses Gemeinsame auch mit das Publikum, finde ich, noch ganz anders anspielen. Also das ist zum Beispiel eine Sache, dass man sich ein Setting schafft, wo man das Publikum vorher mit einbindet, vorher anspricht. Und das habe ich tatsächlich trotz meiner tollen Erfahrung irgendwie zu wenig gemacht bisher, finde ich. Also so selbstkritisch gesprochen. Denn ich kenne eher so dieses ganz klassische Lesungsformat, hier Künstler, da Publikum. Und das, ja, da ist es, glaube ich, richtig schlau, wenn man versucht, so wie ihr das ja auch schon macht, oder auf jeden Fall habe ich das so rausgehört, dass man vorher eben ja schon den Kontakt aufbaut, mit den Leuten spricht, vielleicht eine Frage stellt. Solche Dinge. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine gute Geschichte, um da einfach schon eine ganz andere Grundstimmung reinzubringen. Und ich glaube, das hätte vielleicht dann auch bei diesen Sachen, wo ich erzählt habe, dass es so, ja, so distanziert wirkte, vielleicht hätte das was genützt, keine Ahnung.
Ich glaube auch, dass ja viele Leute sich unter einer Lesung eben diese typischen Wasserglaslesungen à la Melusine ja das im Kopf haben in irgendeiner Form und deswegen von sich aus auch gar nicht auf die Idee kommen, die Autorin, den Autoren anzusprechen oder irgendwie sowas in der Richtung, weshalb ich dann oftmals eben in solchen Situationen versuche, genau das eben dadurch ein bisschen aufzubrechen, dass ich eben erstmal ein bisschen dusselig quatsche über die Geschichte oder vielleicht auch ein kleines bisschen ja über mich, um dann eben in das eigentliche Lesen zu starten und ich dann eben auch nicht einfach nur irgendwas so ein Kapitel von vorne bis hinten durchlese, sondern mir vielleicht irgendwie einzelne Sachen rauspicke, dazwischen dann ein bisschen so quatsche, wie es jetzt quasi weitergeht, um an der nächsten Szene anzukommen. Das habe ich mir tatsächlich bei dem Fitzek mal abgeguckt, weil ich mir da mal so ein, zwei Lesungsformate, die tatsächlich im Fernsehen gelaufen sind, mal angeguckt habe. Und das fand ich ganz cool. Er ist dann auch an verschiedene Stellen auf der Bühne gegangen. Mal hat er gesessen, dann hat er, weiß ich nicht, in irgendeinem anderen Stuhl gesessen oder an einem Stehpult und so. Und das schon alleine, das hat irgendwie, also zumindest bei mir was bewirkt. Deswegen, ja, vielleicht wäre es gar nicht blöd.
Ja, also dass man eben nicht zu sehr sagt, so ich mache jetzt die perfekte Performance, sondern eben wirklich, da sind wir wieder sozusagen bei meinem eigentlichen Fach, ne? Eigentlich weiß man es, aber so Kommunikation ist schon eine schöne Sache. Also dass man eben auch die Leute damit einbindet. Und das war jetzt wirklich für mich ganz spannend, nochmal zu sehen. Und ich war auch auf der Leipziger Buchmesse, da haben wir auch über das Thema gesprochen. Das war nochmal sehr, sehr erhellend für mich. Oder wir hatten auch einen, ich war bei der Lesenacht mit dabei und wir waren sozusagen die vier, die da gelesen haben, mussten den Raum wechseln, weil draußen hat es geregnet und da haben wir halt die Lesung von einem mitgehört, der da schon eingepreist war und der hat das sehr schön gemacht, auch mit, hat sehr viel erzählt, hat schöne Videos gezeigt oder nicht Videos, sondern Bilder und hat was zu den Bildern erzählt, also sowas. Das ist mir eben auch nochmal klar geworden, dass es gut ist, wenn man noch ein paar andere Sinne mit ansprechen kann in irgendeiner Form. Das, glaube ich, ist auch einfach toll. Und wie gesagt, einfach das Publikum mitzunehmen. Und da, ja, also das ist mein Ziel für die nächste Zeit, da erheblich mehr zu machen und erheblich besser zu werden als letztes Jahr. Und dann mal zu gucken, ob sich dann was ändert, so vom Gefühl her. Da bin ich sehr gespannt.
Oh. Ich kenne das ja, weil ich hin und wieder auch in dem einen oder anderen Gospel-Chor-Projekt mal mitmache. Da hat man ja, bevor es losgeht, eben bestimmte zielgerichtete Aufwärmübungen. Und nun bin ich die ganze Zeit so am Überlegen, ob die auch, sagen wir mal, dazu geeignet wären, jetzt für eine vielleicht ein bisschen länger andauernde Lesung zu benutzen oder ob dir da vielleicht irgendwas einfällt, was für, sagen wir mal, wirklich nicht singen, sondern gesprochenen Text irgendwie besser wäre, um sich warm zu machen?
Also sagen wir so, viele von den Gesangsübungen sind auf jeden Fall überlappend und passen ganz gut mit dazu. Ne? Die Atemübungen sind gut, die kannst du dir abgucken. Und abspannen mit pft, wenn ihr sowas macht, das ist auf jeden Fall gut.
Ja.
Was ich auf jeden Fall immer mehr empfehle, ist, dass man irgendeine Art von Entspannungsübung drauf hat, die man auch bequem im Sitzen irgendwo machen kann. Dass man einfach so ein Bodyscan, das mache ich ganz gerne, wo man einfach nur durch den Körper wandert mit der Aufmerksamkeit, dass man allein schon dadurch die Atmung ein bisschen runterdimmt, ne? Es sei denn, man ist sowieso total tiefenentspannt, bin ich persönlich nicht immer. Und da ist es schön, wenn man sowas kann. Also das heißt, diese Atemübung, Körperaufrichtung ist immer wichtig. Ja, da kann man Sachen machen wie sich aufrollen und Schultern lockern und auch Kopf immer mitdrehen über die Schulter und solche Dinge. Dann natürlich Zwerchfellatmung. Also da kann man dann entweder Hände auf den Bauch oder auch in die Seiten und versuchen da einfach ganz entspannt hinzudenken. Also nicht forciert hinatmen, aber entspannt zu denken. Und gerade wenn man merkt, dass man ganz angespannt ist, kann man auch mit einem ausatmen und sich auch so beruhigen. Na, dass man vor allen Dingen den Atem entspannt bekommt. Ja, und ansonsten gibt es dann noch bei der Sprecherziehung viele schöne Artikulationsübungen und auch Stimmübungen. Da müssten wir jetzt allerdings sagen, wir machen mal einen kleinen Kurs zusammen. Sonst wird's, glaube ich, denn manches muss man auch sehen. Ich kann alles, manches kann man hören, aber manches sollte man sehen.
Ich verstehe dich. Ich habe mal, ich glaube, es war letztes Jahr, da hatte ich von meiner Freundin geschenkt gekriegt, ein paar Stunden funktionales Stimmtraining. Und das fand ich total interessant, was dieser Mensch in mir alles wahrgenommen hat.
Die arbeiten ja extrem fein. Die arbeiten ja sowas von extrem präzise. Das ist extrem.
Ist der Hammer, wirklich. Also muss ich auch mal sehen, ob ich das vielleicht wieder angehen kann, weil das hat mir doch einiges gebracht, ja.
Ja, aber fürs Singen dann oder auch für die Sprechstimme?
Wir sind natürlich erstmal ins Singen reingegangen, aber es hat mir auch für das Sprechen durchaus was gebracht, ja.
Ja, genau. Ja, die arbeiten vorwiegend mit Gesangsstimme, es gibt ein paar, die so. Ja, cool. Ja, also das Wichtigste ist, denke ich, immer erstmal Spannung reduzieren, dass man sagt, so man fängt von einem normalen Null idealerweise oder einem okayen Niveau an. Und dann baut man das Ganze eben aus, also wenn man jetzt sagt, so man gibt sich mehr rein, man wird lauter, dann eben aus dem Gefühl, aus der Rollenlogik, aus so einem inneren Impuls und dass man das nicht so von außen holt, so ich muss jetzt laut werden, ne? Sondern so eine Übung, die auch mal ganz toll ist, wenn du dir den Raum vornimmst und sagst so, ich setze jetzt lauter Kleckse mit so einem T hin, dass du so ein Pft machst und dir so den Raum öffnest, ne? Dass du dir überall Punkte hinsetzt, dass du den Raum füllst. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die ich immer sehr, sehr gut finde. Und sich auch in den Raum denken. Also das, was du mit dem, ne, mit dem Mann, mit dem dicken Bauch, ne, so, und so kann man auch seinen eigenen Körper erweitern und sich vorstellen, dass man nicht irgendwas schieben oder drücken muss, sondern dass man sich einfach so, ne, dass man so rausstrahlt. Sowas zum Beispiel.
Cool.
Das ist eine Möglichkeit.
Ich denke, das ist für mich, meine Stimme versagt jetzt schon gleich bei Probe, vor lauter Begeisterung. Das sind alles Dinge, über die habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. Ich meine, auch wenn mein Modus operandi wahrscheinlich für mich am erfolgsversprechenden ist, wenn ich möglichst wenig vorlese und möglichst viel mit dem Publikum quatsche, weil das funktioniert für mich einfach gut. Aber natürlich habe ich schon auch den Ehrgeiz oder den Wunsch jedenfalls, dass ich einfach auch mal gut lesen möchte, ja, und schön lesen möchte und die Menschen jetzt nicht nur vielleicht durch meine schillernde Persönlichkeit in den Bann ziehe, sondern auch mal tatsächlich durch die Art und Weise, wie ich jetzt meine Szenen vortrage. Also vielleicht ist das jetzt das Ding, was ich mir jetzt mal für das nächste Jahr vornehme, da mal ein bisschen dran zu arbeiten. Also ich finde, das waren jetzt wirklich tolle Tipps, die du uns schon so in der Kürze der Zeit mal gegeben hast oder zumindestens empfinde ich das so, wo ich mir schon denke, das könnte mindestens mal die eine oder andere Sache mal ausprobieren.
Oh, das freut mich auf jeden Fall. Ich hatte ja auch letztes Jahr tatsächlich mal vor, so einen Workshop zu geben mit unserem Verlag, aber das hat sich dann aus diversen Gründen leider wieder zerschlagen. Aber dass man auch mal tatsächlich was für KollegInnen anböte auf der Ebene. Aber wie gesagt, hat nicht geklappt, aber muss ja nicht so bleiben. Also es ist auf jeden Fall schön. Und vor allen Dingen hätte man dann auch ein Publikum, weil eins kann man schlecht faken und das ist Publikum.
Ja,
das
stimmt. Richtig.
Das ist schon gut, wenn man es hat. Deshalb ist es echt für eine Gruppenübung ist eigentlich sowas ideal. Also, dass man einfach mehrere Menschen um sich hat, die man dann eben ansprechen, spielen, wie auch immer kann, ne?
Das ist sehr schön. Also wir planen jetzt dann bald einen Workshop mit Helena ein. Ich bin mir relativ sicher, dass sich da sehr viele interessierte Kolleginnen und Kollegen finden würden, die mit großer Begeisterung dann daran teilnehmen würden. Also warum nicht?
Muss man da bloß noch ein Örtchen, nein, kein Örtchen, sondern ein Ort.
Ein stilles Örtchen. Genau. Ach, der Ratzeburger Dom böte sich doch da an, ja, wenn das schon.
Also das lässt sich immer, sowas lässt sich bestimmt finden. Das ist halt die Frage, wo seid ihr eigentlich überhaupt? Ich weiß das gar nicht genau. In Deutschland.
Ja, Frankfurt und Berlin ist.
Genau.
Ziemlich weit auseinander schon mal. Und du bist Hamburg, vielleicht dann doch eher in Richtung Norddeutschland. Ja, haben wir ein Dreieck.
Ja, super, dann gehen wir auf Tournee.
Gehen wir auf Tournee oder wir machen es vielleicht mal im Rahmen einer Messe oder irgendwie sowas. Vielleicht bietet sich da mal irgendwas an. Ja, ganz toll. Magst du vielleicht noch mal ein, zwei Sätze zu deinen Geschichten, zu deinen Büchern erzählen, ehe wir dann hoffentlich zu einem aufregenden Bookblind-Date von dir überspringen
können? Moment, irgendwie wird hier alles dunkel gerade bei mir. Seid ihr noch da?
Ja. Also,
oh Gott. Alles gut. Ich habe eben voll den Schock gekriegt. Nee, das war offenbar nur der Bildschirm. Ich kann mich wieder beruhigen. Okay, ja, meine Bücher. Also, gut, jetzt bin ich ganz aus, das hat mich jetzt richtig rausgehauen. Ich dachte, nein, jetzt ausgerechnet. Okay, wie ich schon sagte, schön auf F ausatmen. Also, was habe ich bisher, also mein Herzensprojekt ist noch nicht verlegt worden, mit dem ich sozusagen eingestiegen bin und mir eine Agentur damals gesucht habe. Das ist eine Geschichte über Mr. Hyde in der Jetztzeit. Der rappelt aber noch in der Kiste und wartet noch auf einen Verlag. Womit ich denn tatsächlich verlegt wurde, ist eine Liebesgeschichte, was eigentlich nicht mein bevorzugtes Genre ist. Aber da ich hier sehr besondere und spezielle Figuren habe, dass wir zum Beispiel als eine sehr wichtige Figur einen Baum dabei haben, ein Mann, der zwischen zwei Frauen steht, der verliebt sich an einem Tag in zwei Frauen gleichzeitig. Und beide haben sozusagen etwas, was ihn ganz doll anzieht und dann aber auch wieder daran hindert. Die eine ist verwirklicht seine künstlerische Ader, die er bisher immer unterdrückt hat. Er ist nämlich Steuerberater. Und die andere ist halt tough und weltgewandt und witzig. Und die Limona, so heißt sie, die kann halt ihr Grundstück nicht verlassen, weil sie so große soziale Ängste hat. Und ja, ist halt die Frage, kann man mit jemand zusammen sein, mit dem man immer nur vor Ort bleiben kann? Ja, und das Ganze wird dann doch, denke ich mal, ganz anders. Oh, jetzt ruft hier jemand an. Super, ich dachte, ich hätte ausgeschaltet.
Sowas haben wir immer mal. Wir haben auch schon bei der Auslieferung eines Paketes beigewohnt.
Ah, ja, super. Ja. So, aber schnell meinen Mann weg. Weg damit.
Bei mir ist gerade der Hund nach Hause gekommen und der Mann, aber der Hund hat mich schon freudig begrüßt, der Mann noch nicht. Scotty, jetzt ist er schon wieder da. Scotty, geh mal weg. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Nein.
Aber am liebsten
nicht
von hinten.
In das Mikro reinbeißen.
Jetzt ruft er noch auf dem anderen. Das ist ja super.
Großartig.
Sensationell, wenn ich von meinen Büchern reden will. Das ist ja nicht zu fassen. Ich muss das mal ausdrücken.
Dann rede ich jetzt mal über dein Buch. Das Buch heißt Vom Glück zu dritt, habe ich gerade. Genau. Hat ein sehr hübsches Cover, wie ich finde.
Ja, da musste ich ein bisschen kämpfen, aber das haben sie dann noch geändert. Das war ganz gut, weil vorher war es ein bisschen deutlich. Aber das ist ganz hübsch, finde ich auch. Und das Spannende bei dem Buch ist, fand ich, das Feedback von den Leserinnen in dem Fall tatsächlich, dass manche völlig geflasht und begeistert davon waren. Also richtig...
Ich weiß, hartnäckig.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll, wenn das
geh
so
mal kurz ran.
Ist.
Geh mal kurz ran.
Mal ganz kurz. Ja. Ich mach mal auf Mute, ja?
Jetzt nicht. Ja, das wäre jetzt wieder der ideale Moment für eine Wartemelodie. Vielleicht
wir wären jetzt gerne dabei geblieben. Also ich meine, wir wären jetzt einfach wahnsinnig gerne bei diesem Gespräch dabei geblieben. Es ist schon ein bisschen schade, dass ihr uns da nicht dran teilhaben lassen. Aber gut.
So, passt auf, ihr müsst jetzt ein bisschen Pausenklauen machen. Ihr lest einfach mal die Klappentexte vor, weil ich muss jetzt meiner Tochter sagen, dass sie die Sachen aus dem Regen holen muss, weil es lauter Elektronik draußen liegt.
Ja, ja, sag ihr das mal. Ich lese mal den Klappentext vor. Ich mache jetzt mal, ich gebe jetzt hier mal meine Lesestimme vom Glück zu dritt. Ja, das ist ein überschaubarer Klappentext, den kriege ich vielleicht unfallfrei hin. Das bis dahin ruhige Leben von Steuerberater Orlando wird gründlich durcheinandergewirbelt. Er verliebt sich an nur einem Tag in zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein können. Während die sensible, verträumte Limona seine kreative Seite zum Klingen bringt, spricht Sabina, die clevere und witzige Maklerin, alles in ihm an, was er im beruflichen und gesellschaftlichen Leben schätzt. Orlando steht vor einer folgenschweren Entscheidung, die sein Leben von Grund auf verändern wird. Tja. Ich meine, ich finde ja schon mal geil, dass der Steuerberater Orlando heißt, jetzt mal ganz im Ernst. Also ich meine.
Ja, ich stelle mir jetzt die ganze Zeit so einen mit langen silbernen Haaren vor.
Was? Ja, wie?
Wir haben über Orlando philosophiert, weil alleine, dass du deinen Steuerberater Orlando genannt hast, das finde ich schon großartig. Und wir haben offensichtlich, Christian und ich, wir haben komplett unterschiedliche Visuals
ja,
jetzt vor
weiß,
dem inneren
ja.
Auge.
Du hast den anderen oder die andere Orlando gemeint.
Vielleicht. Nee, ich meine jetzt hier eher so einen glutäugigen, dunkelhaarigen, lockigen kernigen Kerl. Und Christian sieht eher sowas Ätherisches, Silberhaariges. Und ich glaube, du hast ihn dir wiederum ganz anders vorgestellt,
genau,
oder?
Genau, klein. Okay, Locken hat er. Die werden eigentlich immer brav zurückgekämmt. Kleinen Bauch. Also ein ganz normaler Mensch. Also ein sehr durchschnittlich aussehender Mensch. Aber wenn man genauer hinguckt, merkt man, da ist noch ein bisschen mehr. Und also wirklich ein scheinbarer Durchschnittstyp, der er letztlich ja nicht ist, der sich aber immer davon abgehalten hat, ne, weil er wollte was Ordentliches lernen und na, so wie man das kennt. Er war halt gut in Mathe und war halt gut in Regeln lernen und so weiter und hat das dann gemacht. Aber eigentlich hätte er lieber Musikwissenschaft studiert.
Okay.
Und das ist eben ja, so dieses Spannungsgefühl, deshalb ist er eben mit der Limona, die eben dieses ganze Künstlerische so lebt. Deshalb verkörpert die auch einen ganz, ganz wichtigen Teil von einer unerfüllten Sehnsucht in ihm selbst. Deshalb ist er so, nebst ihrer Persönlichkeit, aber das ist eben so das, was ihm so ganz, ganz wichtig ist. Und ja, und die Sabina, die andere Frau, die ist eben Maklerin, witzig, wortgewandt und ja, die verkörpert eben so dieses Zupackende, dieses das Leben angehen und das sind eben die beiden Dinge, wo er sich, oder nicht die Dinge, sondern die beiden Frauen, zwischen denen er steht. Und das Ganze wird aber tatsächlich, also ich habe viel Lob für das Ende bekommen, dass man das auf jeden Fall nicht vorher ahnen kann. Und ja, also einmal kurz angeben, ich fand das Schönste, was mir, also ich habe ja nicht so sehr viele Rezensionen bisher leider, aber die eine war so genial, da stand irgendwie, das Buch zeigt, dass das Genre Romance noch lange nicht auserzählt ist. Das fand ich. Ja, schön. Toll. Und das war ganz schön. Leider ist der Verlag jetzt nicht mehr so richtig. Edelelements, die haben da ihre Belletristik größtenteils eingestellt, das ein bisschen schade ist.
Ja, stimmt, ja. Davon habe ich auch irgendwo mal was gesehen, gelesen. Schade, ja.
Ja, aber ein nettes Buch und wie gesagt, also entweder man mag es oder man mag es nicht. Das polarisiert interessanterweise viel mehr als mein eigentlich heftigeres Buch, die Dystopie, die Wahrhaftigen. Mhm. Wahrscheinlich die Leute, die das lesen, die mögen das sowieso und bei der Liebesgeschichte sind manche einfach überrumpelt, weil sie damit nicht gerechnet haben.
Oh verdammt, ich muss denken, so nach dem Motto.
Ja, vielleicht. Genau, oder manche haben auch so ein bisschen das Problem, das war ganz spannend, bei Zweien, die einfach ein anderes Modell leben und dann mit diesem Modell irgendwie vielleicht ein bisschen überfordert sind.
Ah ja, okay, ja. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf, so.
Vielleicht, oder weil man sich einfach nicht identifizieren kann damit, weil es einem einfach nicht passt. So. Ja, und die Wahrhaftigen, also das ist eigentlich auch ein sehr starkes Herzensprojekt. Also diese Romans, das war so ein bisschen auch vom Feeling her sehr schön, aber die Wahrhaftigen, das ist schon noch, wie soll ich das sagen? Das ist, dafür habe ich noch mehr gebrannt, um es mal so zu sagen. Das ist auch stark von der Corona-Zeit geprägt worden. Ich bin ja gar nicht jemand, der gerne Dystopien liest, um ehrlich zu sein. Eigentlich überhaupt nicht. Und das war so ein Ding, was ich wie so gefühlt wie so einen Auftrag bekommen habe wo es hieß, okay, das musst du jetzt machen, nicht so schön. und es, der Ausgangspunkt ist quasi, Corona ist nicht so gut gelaufen, 5% der Menschheit haben überlebt.
Ui, ui.
Aber es ist halt tatsächlich gar kein Corona-Roman, wie man meinen sollte. Das hat auch, glaube ich, war so ein bisschen ungünstig, weil viele Leute dann deswegen zurückgeschreckt sind. Mm. Es geht eigentlich eher darum, wir haben eine neue Gesellschaft. Und die eine der Grundfragen ist, was ist wichtiger, das Wohl des Einzelnen, das Wohl von allen? Wie weit darf man gehen, um die Gesellschaft zu schützen? Das sind so Fragen. Und wir haben eben, und eben auch die Frage, wie verpflichtet bin ich meinem Kollektiv oder meiner Beziehung? Und was sind meine wahren Werte? Und das ist sowieso etwas, was mich beim Schreiben immer wieder bewegt. Dass man eigentlich guckt, was ist da eigentlich hinter den ganzen Dingen? Wo, was ist für mich wirklich wichtig? Und auch der Umgang mit dem eigenen Schatten, das ist auch immer wieder ein Thema. Bei Hyde ist es natürlich sehr offenkundig. Bei der Romance oder Liebesgeschichte vielleicht eher ist es zart vorhanden, aber es ist da. Und hier eben auch nochmal ganz massiv. Also wie gehe ich mit den dunklen Seiten in mir um? Und das ist eben auch eine sehr obsessive Liebesgeschichte letztlich. Ja.
Sehr spannend. Ja. Und dazu hast du, da gibt es ja, habe ich gesehen, gibt es auch eine Hörbuchversion. Und das ist das Hörbuch, das du selbst angesprochen hast, oder?
Genau. Ja. Selbst unter Survival-Umständen hier am Heimschmerz. Ja, das habe ich eingesprochen. Das war nett. Das habe ich mit dem Verlag da zusammen ausmachen können und das habe ich dann gemacht. Genau.
Ja.
Toll. Ja, da ist eine Hörbuchversion. Und das dritte, was ich jetzt gerade, wie gesagt, was am 3. August erscheint, das ist ein britischer Cozy Crime. Mhm. Und da haben wir eine Kunststudentin aus Hamburg, die ein halbes Künstlerhotel in Devon erbt, zusammen mit einem Briten, den sie noch gar nicht kennt. Und ja, die beiden finden sich dann doch schon zusammen. Und haben aber das Problem, dass die Künstlerinnen und Künstler sich dort gegenseitig ziemlich behaken. Weil wir haben Musiker, wir haben und Maler und SchriftstellerInnen, ne? Und die kommen nicht so richtig gut miteinander aus. Und ja, wie es dann halt ist, wenn man einen Crime schreibt, das eskaliert dann halt doch und irgendwann ist jemand tot. Und das Ärgerliche ist, dass der Bruder von der Penelope, die eben dieses Hotel leitet, der Hauptverdächtige ist.
Oh je.
Das ist so die Ausgangslage.
Und wie wird es heißen, denn wenn dir dieses Interview ausgestrahlt wird, wird es schon erschienen sein? Das wollen wir dann natürlich auch direkt mal in die Shownotes packen, natürlich, damit die Leute auch wissen, was sie kaufen können.
Ja, sollen, der Tod zu Gast heißt das.
Jo.
Der Tod zu Gast. Sehr schön.
Auch nicht schlecht. Habt ihr eine nähere Vorstellung von dem Ort oder der Örtlichkeit oder ist es nicht näher genannt irgendwo in Devon?
Also es ist relativ nah am Dartmoor und also sagen wir mal so, das Hotel Two Bridges, weiß man, dass das vergleichsweise, naja, nicht fußläufig, aber radfahrläufig zu erreichen ist. Also es ist ziemlich in der Natur, ziemlich nah am Dartmoor, ziemlich nah an Princeton, also so kann man das ungefähr lokalisieren. Okay.
Kommt mir bekannt vor. In der Gegend bin ich auch schon ein, zweimal unterwegs gewesen.
Na, dann bin ich gespannt, wie du das dann, solltest du das Buch zu dir nehmen, wie du das dann empfinden würdest.
Ja.
Ja, sehr schön. Haben wir jetzt noch, also wir sind eigentlich schon über der Zeit, aber weil wir gesagt haben, also wir machen jetzt noch ein Bookblind Date, da bin ich jetzt mal einfach sehr gespannt, was du da für uns vorbereitet hast und ob wir es erraten. Also,
deswegen drücke ich jetzt hier mal auf den Knopf erstmal kurz.
Ja, genau.
Bookblind Date. Die Blindverkostung für Bücher.
Ja, ich glaube, Karin hatte dir im Vorfeld ja schon so grob gesagt, wie wir das aufziehen, oder hast du noch eine Frage vorher?
Nö, da ist eigentlich alles klar, höchstens die Länge der Lesepassage, aber ich versuche es nicht zu lang zu machen.
Genau,
wie es passt. Also fangen wir mit dem Cover an. Das ist erstmal ein sehr, sehr scheinbar sehr düsteres Cover. Wir sehen so in eine Häuserflucht hinein. Wir schauen auf eine Straße. Das Ganze ist in einer, ja, kann man sagen, sieht aus wie so eine Drucktechnik. Aber so hinten am Horizont schimmert so ein bisschen gelb und es gibt auch gelbe Sterne. Und auch der Titel des Ganzen ist in gelb. Also ne, leuchtet gegen das Dunkel und hat auch noch so eine Verzierung. Dann versuche ich jetzt mal, das hier halbwegs vorzulesen, den Klappentext. Wuff.
Das war Scotty.
Warte ich mal kurz, bis er fertig ist.
Ja, das kann dauern. Ne? Er muss sich gerade über irgendwas aufregen.
Aber dann macht er Wuff.
Okay. Im Zweifelsfall mute ich ihn.
Achso. Okay. Jetzt nochmal. So. Ich lebe allein. Beobachte die Menschen, wie sie ihr Leben führen. Sinnlos. Ohne Ziel. Sie sind grau und leer. Kennen nur die Arbeit und den Druck. Schmerz, wenn sie es nicht mehr aushalten. Doch heute ist etwas anders. Sie ist anders. Sie lächelt und ist voller Leben in einer Welt, in der alle anderen zerbrechen. Sie gehört nicht hierher. Das ist der Klappentext.
Oha.
Kannst du uns mal einen kleinen Genre-Tipp geben? Weil ich finde, es könnte jetzt irgendwie ein Thriller sein. Es könnte aber auch in Richtung Fantasy gehen.
Das ist bei diesem Buch ein bisschen speziell, weil das so eines derjenigen ist. Ich verrate schon mal, dass es ein Self-Publishing-Buch ist. Seid ihr noch da?
Ja.
Ja.
Ach, ist das wieder dieser komische. Ja, ich muss einfach damit leben, dass der sich ab und zu dunkel macht. Ich würde mal sagen, wenn es dieses Genre noch gäbe, wäre es ein psychologischer Roman. Mhm. Man würde es heute wahrscheinlich unter Entwicklungsroman packen, würde dann aber wahrscheinlich wieder zu sehr altersmäßig festgelegt sein. Aber sagen wir mal, psychologischer Roman dazu.
Okay.
Dann lese ich mal vor. Es ist sehr gemein, ich gebe es zu. Also eigentlich habt ihr wenig Chancen, aber egal, ich mache mal. Wie immer, sie zerbricht, kämpft mit den Tränen, die sie zu lange zurückgehalten hat. Ich beobachte sie vom Fenster aus, sehe sie auf dem Bordstein sitzen, die Beine ausgestreckt, die Flasche Bier, die neben ihr steht, unberührt. Schon seit einer Stunde ist sie da, vielleicht auch länger. Sie hat sich seufzend niedergelassen, angespannt. Es hat lange gedauert, bis sie ihre hochgezogenen Schultern fallen ließ. Und es verstrich noch einmal eine Ewigkeit, bis ich die ersten Tränen aus den Augen wischte. Dann begann sie zu weinen und gab endlich auf, ihr wahres Ich zu verbergen. Es ist sowieso niemand auf der Straße, der sie sehen könnte. Jetzt muss sie sich nicht mehr hinter einer Maske verstecken. Ich weiß, dass sie bald aufstehen und die Schultern straffen wird. Sie wird sich die verlaufene Mascara aus dem Gesicht wischen, so gut es eben geht. Dann wird sie die Straße verlassen. So, wie sie es alle tun. Ich habe aufgegeben, mich zu fragen, was in den Menschen vorgeht, die dort unten sitzen, wenn alle anderen längst vom Feiern zurückgekommen sind, wenn die Straße leer ist, nicht einmal ein Auto die gespenstische Stille stört und die Laterne ein Licht auf die Stelle wirft, auf der sie sitzen. Die Menschen, die hierher kommen, sind zwischen 20 und 50. Manche tragen teure Kleidung und unbequeme High Heels, andere haben Bärte, die wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten wachsen, und Mützen, die schon bessere Zeiten gesehen haben. Es sind genauso oft Frauen wie Männer, manchmal auch Teenager. Studenten, Eltern, Obdachlose. Einige haben wie die Frau heute Alkohol neben sich stehen, andere sehen aus, als hätten sie sehr viel härtere Drogen dabei. Eines jedoch teilen sie alle. Die gleiche, hoffnungslose, traurige Art, sich auf den Rand des Bürgersteiges fallen zu lassen, die Füße vor sich auszustrecken und ihre Maske, an der sie bereits so lange festzuklammern, abzuwerfen. Einige weinen sofort. Andere brauchen etwas, um sich zu vergewissern, dass niemand sie sieht, bevor sie endlich loslassen. Manche sitzen nur da und starren auf den Boden. Sie weinen innerlich. Aber auf ihre ganz eigene Art tun sie es immer. Sie zerbrechen alle. Das wär's.
Oha. Wow, ja, das ist ja krass.
Das ist auf jeden Fall keine leichte Kost.
Und vor allen Dingen, es ist unmöglich für mich zu erraten, ehrlich gesagt. Also nicht den Hauch einer Ahnung, aber es klingt so, als würde es mich interessieren zu lesen, als würde es sich lohnen.
Allerdings.
Was glaubt ihr, wie alt die Autorin ist? Ich sag mal die Autorin, ich verrate, dass es eine Frau geschrieben hat.
Oh, wie alt?
Hm, Also ich meine, jetzt hast du mich natürlich, also das ist jetzt hier wieder, das ist jetzt wieder andere Psychologie. ich würde jetzt einfach mal rein gefühlsmäßig, nur aufgrund des Textes, den du vorgelesen hast, hätte ich gesagt, die ist jetzt schon, so in meinem Schrägstrich unserem Alter, hat also schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel, aber jetzt gehe ich mal davon aus, dass das eine Falle ist und dann ist das ein ganz,
das denke ich auch.
Wenn ich schon so dumm frage, ne?
Ein ganz blutjunges Ding, oder so, ja. Oder Anfang 20 vielleicht sogar, was ich ja beeindruckend fände, aber
Soll ich es euch verraten oder ja. Wollt ihr noch ein bisschen? Okay, das Buch heißt Sterne zählen, die Dunkelheit verlassen von Leonore Lilja, die ist 18 und frecherweise meine Tochter.
Wow.
Jo. Und die hat ihr erstes Buch rausgebracht.
Ich verstehe, was du vorhin irgendwie auch erzählt hast, wo du auf deine Tochter neidisch warst, genau, wenn ich mich echt erinnere.
Das ja.
Okay, das ist ein Ding, ja.
Ja.
Also wenn das so weitergeht, wie es da anfängt, dann Chapeau.
Ja, großartig. Ich hab's mir direkt das Cover mal geholt und dann, ja, sehr.
Das hat sie auch selber gestaltet. Also das, der Schriftzug ist von einer Freundin und das Cover selbst hat sie selbst gemacht.
Toll.
Ja, also das fand ich jetzt ganz spannend. Ich wollte eigentlich ganz artig ein bekanntes Buch nehmen, Frankenstein oder Frankenstein, aber das habe ich nicht gefunden. Und dann habe ich gedacht, Mist, ich hatte das auch versprochen und jetzt habe ich gesagt, so, jetzt bin ich ganz dreist und nehme das einfach.
Darfst du? Naja. Sowas absolut. Bestrafen wir nicht. Das ist, jeder darf hier, wenn er bei uns zu Gast ist oder sie, das machen, was ihm oder ihr gefällt.
Die einzige Regel, die wir haben, kein Buch aus dem eigenen Fundus, weil das erraten wir dann doch relativ zügig, wenn wir ahnen, dass es vor allen Dingen, wenn es Kolleginnen sind, die noch nicht jetzt irgendwie 40 Bücher geschrieben haben, sondern noch eine überschaubare Backlist haben, dann kriegt man das dann schon hin. Aber naja, nee, aber sehr cool. Ja, also dann Glückwunsch an die Tochter für dieses großartige Werk und vielen, vielen Dank, liebe Helena, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu plaudern und mir so wertvolle Tipps für meine zukünftigen Lesungen an die Hand gegeben zu haben. Das ist das, was ich beherzigen werde.
Ja, ich hoffe, das klappt und ich freue mich total, dass ich hier sein konnte und dass es doch jetzt schön entspannt lief. Ich war durchaus sehr aufgeregt, muss ich sagen. Das
hat man nicht gemerkt.
Wie immer.
Nein, gar nicht.
So, und ihr Lieben, damit ihr auch wirklich merkt, dass wir jetzt Schluss machen, gibt's mal ein klein bisschen Musik nebenbei auf die Ohren. Ich hoffe, die kommt auch.
Ich hoffe auch.
Ah, da ist sie. Vielen Dank auch nochmal von mir, Helena, dass du da warst. Es hat mir viel Spaß gemacht. Hat Kari noch was zu sagen?
Ja, ich bin ganz verstört, weil diese Musik kenne ich noch nicht. Du hast neue Musik gewählt. Ja, genau. Ganz großartig. Also, tschüss ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.